Blätter-Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Dies ist eine Sonderfolge des Blätter-Podcast. Hier hört ihr das Gespräch zwischen dem Soziologen Steffen Mau und dem Politikredakteur Albrecht von Lucke über das Thema Ostidentität und was das für die Politik bedeutet. Die kürzere Version dieses Gesprächs findet ihr im Blätter-Podcast vom Juli. Mein Name ist Karin Goth und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Bei den Europawahlen haben wir es ja alle schwarz auf weiß gesehen, beziehungsweise schwarz und blau. Ost und West wählen anders und bleiben politisch getrennt. So steht es in der Wahlanalyse von Albrecht von Lucke in den aktuellen Blättern. Ebenfalls in den aktuellen Blättern analysiert der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität, warum der Osten anders bleibt, basierend auf seinem neuen Buch. Albrecht von Lucke und ich, wir freuen uns sehr, dass Steffen Mau heute hier bei uns im Podcast ist.
Hallo, ich freue mich auch.
Schön, dass du da bist, Steffen.
Herzlich willkommen.
Toll, klasse, wir freuen uns.
Wir dachten uns, vorweg machen wir einen kleinen Transparenzhinweis für die Hörerinnen und Hörer, da wir gleich über Ost und West sprechen. Also hier sitzen drei Menschen mit drei unterschiedlichen Prägungen oder Identitäten, wie man vielleicht auch dann sagen könnte. Da können wir darüber diskutieren. Steffen Mau aus Rostock, ein Ossi. Albrecht von Lucke, Ingelheim am Rhein, ein Wessi. Und ich nach deiner Definition ein Wessi mit Osthintergrund, weil meine Eltern aus der DDR in den Westen geflohen sind.
Ja, okay.
Wir können das ja diskutieren. Ist das jetzt eigentlich wichtig, wenn wir über solche Themen reden oder nicht? Wir fangen aber einfach mal so an. Steffen, wie unterschiedlich Ost und West noch sind, das kann man in ja verschiedenen Lebensbereichen erkennen, aber ganz besonders deutlich zeigt sich das aktuell in der Politik. Die jüngsten Wahlergebnisse zeigen also, der Westen spielt schwarz, der Osten blau. Oder wie nimmst du das wahr?
Es ist natürlich traurig, dass das so aussieht, das Wahlergebnis, aber andererseits bestätigt es doch, dass wir doch nach wie vor zwei Teilgesellschaften haben, die zwar zusammengewachsen sind und auch natürlich als deutsche Einheit funktionieren. Niemand will sich trennen und der Beziehungsstatus ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Aber es gibt nach wie vor ja ausgeprägte Unterschiede, Unterschiedlichkeiten im Hinblick auf soziale Strukturen, politische Kultur, auch Mentalitäten, gesellschaftspolitische Orientierung.
Aber heißt das jetzt zugespitzt, die AfD ist im Osten angekommen und ist da die neue Volkspartei geworden?
Wenn man die Zahlen sich anschaut und auch anguckt, wer das dort wählt, dann würde ich schon sagen, bei ja, Zustimmungswerten von 30+ x% und in manchen Regionen sogar von 35, 38 kann man schon von der Volkspartei sprechen. Das ist ja im Moment noch ein wachsendes Wahlpotenzial gewesen. Und vielleicht noch wichtiger ist, dass es sozusagen keine Partei ist, die jetzt gesellschaftlich sehr am Rand oder sozialstrukturell am Rand steht, sondern dass sie eigentlich in die Mitte der Gesellschaft eingegriffen hat. Das hat auch was mit der Größe zu tun, das ist klar. Wenn man das nur als sehr kleine Partei hat, dann ist man vielleicht so in der Lage, die Partei auch zu dämonisieren und zu sagen, die stehen jetzt irgendwie am Rand, das sind irgendwie Sonderlinge. Aber das ist in Ostdeutschland nicht mehr möglich, weil ja die Arzthelferin, der Chorleiter, der Mensch im Elternbeirat alle eventuell die AfD wählen oder sogar Mitglieder sind. Und das macht schon einen Unterschied, weil man dann das wirklich im Alltag nicht mehr so ohne weiteres auseinanderdividieren kann.
Und hat sie das mit dem Ostetikett besonders geschafft? Oder?
Das ist Teil dieser Strategie. Das hat aber was damit zu tun, dass der Osten auf bestimmte Art und Weise geframed wird. Ne? Also dass man den Osten mehr oder weniger jetzt, manchmal ja auch in diesen Schriften der AfD, als Vorreiter sieht. Ne? Also national befreite Zone, nicht so divers, nicht so migrantisch, auch nicht so verweichlicht wie der Westen. Und so gesehen kommt es zu einer identitätspolitischen Aufladung des Ostens durch die AfD. Aber das ist nur eine Facette dieser Ostidentität, klar. Aber die machen das im Moment sehr erfolgreich. Es gab hier vor anderthalb Jahren eine Demonstration in der Friedrichstraße, bin ich zufällig vorbeigelaufen, stand jemand mit Megafon und hat gebrüllt Ost, Ost, Ostdeutschland, war eine AfD-Demonstration. Habe ich hinterher auf Twitter gelesen, dass derjenige, der das Megafon hielt, aus Baden-Württemberg kam. Also das heißt, auch solche Leute eignen sich das dann an, um irgendeine Botschaft loszuwerden. Man sieht es ja überall, bei Union Berlin, bei Dynamo Dresden, in den Stadien wird Ost-Ost-Ostdeutschland skandiert. Aber man findet es auch überall, ne, bei Führungskräfteseminaren, irgendwie auf Theaterbühnen. Also überall ist das jetzt irgendwie doch ein identitätspolitisches Thema geworden.
Höcke ja explizit, wenn du daran denkst, dass Björn Höcke für sich reklamiert, wir, die AfD, so seine Intonation vollenden, den Widerstand von 89 gegen den Westen. Das war ja die Infamie. Wir machen quasi mit den Montagsdemonstrationen da weiter, wo der Osten angefangen hat, dann irgendwann 90 aufhörte. Also die Tradition der der Befreiungsbewegung fast Ost ist vom Höcke aufgenommen worden, instrumentalisiert worden und damit quasi als Wessi zu einer Ostidentität mitgemacht worden. Da siehst du, finde ich, wie das sich auch ablöst von der tatsächlichen Ostidentität.
Ja, wird völlig neu gefüllt und dieses Vollende die Wende, ne? Das ist ja im Prinzip nochmal der Versuch. Ja, wir gehen jetzt im Prinzip in den nächsten Schritt. Ja. Wir haben vielleicht den Staatssozialismus überwunden, aber eigentlich nicht komplett. Jetzt sind wir im dekadenten Westen angekommen und jetzt müssen wir vielleicht noch anti-amerikanisch und wie auch immer das so ein Stück weit weiterentwickeln. Also das würde ich auch so sehen. Das ist ein ganz interessanter Twist, auch dass man sich überhaupt in diese Revolutionsgeschichte von 89 hineinstellt und sich mehr oder weniger zum legitimen Erben davon macht, aber gleichzeitig natürlich auch sagt, man ist in so einer Art Widerstand, ne? Wie die Dissidenten des neuen Forums gegen die DDR-Diktatur gekämpft haben, sieht man sich jetzt in so einer Tradition und sagt, wir gehen auch auf die Straße, um diese totalitären Entwicklungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und irgendwie das Elitenkartell etc. zu bekämpfen.
Also die AfD macht sich das zunutze, aber eigentlich ist doch die Ostidentität eine viel größere Dimension.
Nee, also da würde ich sagen, ja, das ist natürlich ein riesiger Steinbruch, da kann sich jetzt jeder draus bedienen. Ich werde ja auch als ostdeutscher Soziologe tituliert und gehe nicht immer gleich auf die Barrikaden, oder das hat ja mit AfD nichts zu tun, sondern das hat sehr viel breite Facetten. Das ist eine Form auch von biografischer Erinnerung. Das ist auch eine Form von neuer progressiver Identitätspolitik. Das gibt es ja auch, ne? So dritte Generation Ost und so etwas. Wie gesagt, auf den Theaterbühnen und so weiter, da findet das jetzt wirklich massiv statt. Ich werde zu unglaublich vielen auch Ostfestivals eingeladen, wo Leute das thematisieren wollen und häufig eben aus einer kritischen Perspektive, manchmal aus der Perspektive der Netzwerkbildung, aber manchmal auch sozusagen, um dieses Ostdeutsche in die Register der Identitätspolitik einzutragen. Mhm. Weil manche Ostdeutsche sagen, meine Güte, jetzt kommen alle möglichen Gruppen und reklamieren jetzt irgendwie eine Besonderheit versuchen auch auf dieser Grundlage zu mobilisieren und sich politisch sichtbar machen. Und wir haben das eigentlich verpasst. In den 90er Jahren ist dieses Ostdeutsche verdrängt worden und wir versuchen uns jetzt letzten Endes genauso aufzustellen wie andere Gruppen, auch migrantische Gruppen, LGBTQI-Gruppen etc. Wir haben an der Humboldt-Uni jetzt auch, wenn wir studentische Hilfskräfte einstellen, auch so ein Formblatt, wo die Leute irgendwie so Diskriminierungskategorien ankreuzen müssen. Und da ist jetzt auch Ostdeutsch dabei.
Ach,
ne?
Nein.
Das ist so eine Latte von 10 unterschiedlichen Kriterien. Und das taucht jetzt genauso auf wie chronisch krank, Migrationshintergrund oder Ostdeutsch.
Und das ist von der Unileitung sozusagen oder von der Personalabteilung?
Vom Studentenrat, glaube ich, oder Studenten. Ja, die haben das eingeführt. Das ist eine Selbstauskunft, ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht belastbar. Gut sind dann die Leute, die ganz viel ankreuzen können. Also.
Aber es entspricht ja dem, was du auch schreibst, dass die junge Generation vor allem auch da jetzt sehr stark drauf abzielt. Ist das jetzt vielleicht doch eher so ein Trend, weil diese Definitionen einfach sehr wichtig geworden sind heute?
Da muss man generell eine Frage an die Identitätspolitik stellen, ne? Also wie entwickelt sich das eigentlich? Es gibt ja auch viel Kritik daran, die, denke ich, auch zum Teil legitim ist. Aber es gibt auch gute Gründe, warum man sagen kann, Identität ist ein Marker, ist irgendwie eine Form einer sehr spezifischen Erfahrung, die sich eben nicht so ohne weiteres universalisieren lässt, sondern die eben nur eine Art von Sichtbarkeit braucht und auch durch den Rückgriff auf solche Merkmale braucht, um überhaupt was bewegen zu können, ne? Um Nichtdiskriminierung oder Anerkennung, solche Themen dann in den öffentlichen Diskurs hineinzubringen.
Aber sie ist ja, und das wäre vielleicht der erste Punkt der ganz grundsätzlichen Anfrage, sie ist ja immer auch irgendwo gemacht. Ja? Also du beschreibst ja wunderbar in deinem Text zwei, finde ich, ganz starke Thesen. Die erste These, bei der ich sofort mitmache, ist die Kritik an Oschmann, die du übst. Wo du ja die Kritik daran übst, dass Oschmann sagt, eigentlich ist der Osten ein Opfer, ein Othering-Opfer der anderen. Er ist vom Westen gemacht. Du gehst dahin und sagst, nein, das ist eine Form ja fast, ich würde es mal einer Selbstermächtigung sagen, der Osten macht sich schon selber. Das würde ich auch absolut unterstreichen. Ich sag mal, als Wessi, du hast es ja vorhin so schön dargestellt, Karin, klassischer Wessi, wo ich mal dazu sagen würde, ich finde das ganz witzig, meine Familie ist eigentlich aus Schlesien. Das heißt, es ist immer auch interessant, nicht? Also wie wir vielleicht sogar andere tiefer liegende, weit östliche Erfahrungen manchmal auch in Biografien inkorporieren, über die wir gar nicht reden. Also das heißt, wir alle verkörpern natürlich weit mehr als nur Westlertum. Also meine Familie war in Rheinhessen immer auch ein Stück weit nicht immer nur westlich, sondern hat sich weit östlicher begriffen. Übrigens deswegen auch immer sehr solidarisch mit der DDR-Bevölkerung. Also das typische westliche Ablehnungsverhältnis, was es zum Teil ja gibt, kannten wir gar nicht. Aber was ich so interessant finde, Oschmann sagt, der Westen überzieht uns als Ostdeutsche, also die Ostdeutschen, nicht uns, aber er aus seiner Sicht, als die Ostdeutschen überzieht er mit Ablehnung, mit Negativität und darüber kommt überhaupt die ostdeutsche Identität zustande. Da sagst du, finde ich, völlig zu Recht, dem ist gar nicht so. Es gibt eine große Gleichgültigkeit eher des Westens gegenüber dem Osten. Es gibt eine Selbstdefinition des Ostens als Ostdeutsch. Das ist doch der erste Befund, den du hast.
Ja, ich würde jetzt nicht leugnen, dass es auch sozusagen mediale Formen der Abwertung und so weiter und auch Stereotype gibt über den Osten. Also Maschendrahtzaun etc. Aber natürlich hat das strukturelle Gründe. Ost und West sind systematisch unterschiedlich und da kann man jetzt hunderte Indikatoren eigentlich auflisten, ne? Von der Moscheendichte über die Dichte der Tennisplätze bis hin zum Anschluss an Fernwärmenetze, aber auch viele andere Dinge, ne? Harte Faktoren, Vermögensungleichheiten etc. Und das ist auch klar, das wissen wir auch aus ganz vielen soziologischen Studien. Wenn es eine größere und eine kleinere Teilgesellschaft gibt, ist natürlich die größere für die kleinere viel relevanter als umgedreht. Ne? Genau. Natürlich werden die Bewusstseinsformen der viel größeren Einheit viel weniger beeinflusst und währenddessen sozusagen diese Ost-West-Unterscheidung für die Ostdeutschen schon sehr relevant ist. Ne? Da muss man nur mal nach Brandenburg gehen und gucken in gemischten Dörfern, wo sich dann auch viele Berliner und so weiter niedergelassen haben. Die Ostdeutschen wissen alle ganz genau, wer aus Ostdeutschland kommt oder aus Westdeutschland. Die Westdeutschen wissen das gar nicht. Ne? Ich bin ja da auch so halb behaust. Ne? Ach so, du kommst aus dem Osten. Die interessieren sich, obwohl man die Jahre kennt, die interessieren sich gar nicht. Da wird es kein relevantes Unterscheidungskriterium. Und natürlich, wenn die AfD irgendwie gewählt wird oder wenn man Vorgänger hat, wieder in Chemnitz diese Übergriffe, dann gibt es natürlich auch einen öffentlichen Diskurs zum Osten, der auch, wo auch ein bestimmtes Image gepflegt wird, zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber dass die Westdeutschen jetzt permanent darüber nachdenken, wer ist jetzt Ossi und wer ist Wessi, ist völlig, das trifft einfach nicht zu. Und von daher sage ich schon, Oschmann hat da eigentlich Unrecht, weil die Ostdeutschen, ja, das wäre auch Quatsch, ne? Ich meine, zwei Einheiten schließen sich zusammen. Ja, ja. Dann gehen sie natürlich nicht ineinander auf. Ne? Ich meine, auch wenn zwei Leute ein Paar bilden, ne? Dann, und sie sind ungleich, dann werden sie ja sozusagen durch diese Paarbildung, ja, natürlich entsteht da irgendwie was Drittes, aber natürlich haben sie auch ihre mitgebrachte Identität. Aber sie haben auch eine Identität als Paar. Und von daher ist das natürlich Quatsch anzunehmen, das sei eine rein diskursive Erfindung des Westens.
Aber dein Befund, und da kommen wir mal zu der vielleicht problematischeren Seite, der Beschreibung nicht, sondern nicht der analytischen Beobachtung, sondern auch der Beschreibung als Ostidentität, die ja dann was Affirmatives hat. Dein Befund ist ja zunächst mal, und der ist, glaube ich, tatsächlich absolut richtig, dass sich diese Ostidentität eigentlich stärker nach der Wende heraus gebildet hat und nicht unbedingt im Schwinden begriffen ist. Und da taucht dann schon für mich die Frage auf, du gehst ja mit dem Ostidentitätsbegriff selber durchaus, ich nenne das nicht affirmativ, aber du nutzt ihn, du sprichst wiederholt, auch gerade im ganz tollen Text hier bei uns in den Blättern, immer wieder von der Ostidentität. Und die Frage ist natürlich, du sagst zwar auch, es ist quasi eine Beididentität, sie ist nicht total, sie bleiben Deutsche, aber sie haben eben auch diese Ostdeutsche. Und für mich ist die spannende Frage dabei, gerade wenn du das auch als progressiv ja auch nochmal betonst, steckt nicht darin trotzdem ein Herausheben eines Merkmals, das enorm herausgehoben wird, das aber dazu tendiert, Individualismen ein Stück weit zu negieren, weil auch im Osten natürlich so derartig unterschiedliche Biografien sind, dass gerade mit dem Begriff Oststolz und Osttrotz sich manche, glaube ich, kritische Geister gar nicht so gemein machen würden, und steckt damit eine Abwertung anderer Unterschiede, die vielleicht beispielsweise zwischen Mecklenburgern, Sachsen, doch zum Teil weit größer, ganz zu schweigen von der Differenz zwischen Stadt und Land. Die Leipzigerin im Antifa-Viertel, was weiß ich, Konnewitz oder sowas, hat wenig zu tun vielleicht mit dem Landgesessenen, ja, in Brandenburg, der Höcke-fanatisch ist. Ist das nicht die Gefahr, dann doch in so einem Begriff wie Ostidentität damit nicht Sachen zu amalgamieren, die eigentlich nicht so sehr zusammengehören?
Ja, das ist ja erstmal eine analytische Frage, ne? Ob das tatsächlich ein Selbstkonzept ist, was Leute haben. Und da würde ich schon sagen, das ist schon so. Mhm. Aber ich sage ja gleichzeitig, es ist eine dünne Identität. Ne? Ja, das ist sozusagen jetzt kein fixer Identitätskern, den man irgendwie beschreiben könnte. Und es ist auch keine Identität, die alles andere dominiert. Ne? Also alle anderen sozialen Rollen oder Aspekte, die irgendwie wichtig sein könnten, statt Land und so. Es ist auch nicht für alle gleich bedeutsam. Das variiert wahnsinnig stark. Was ich einfach interessant finde, ist, dass es auch in der jungen Generation, bei der Nachwendegeneration offensichtlich so etwas gibt, dass sie sich als Ostdeutsche fühlen. Ich merke dasselbe auch bei meinen Studierenden. Ich gebe gerade ein Seminar Ostdeutschland erforschen. Da waren 130 Anmeldungen auf 25 Plätze und fast nur Ostdeutsche. Ne? Also Leute, die, was weiß ich, dann irgendwie 2000 oder 2002, 2003 geboren sind. Mhm. Ganz junge Leute, die sich damit irgendwie beschäftigen wollen. Die wissen, dass es in ihren Familien eine Rolle spielt. Mhm. Dass es bei den Großeltern irgendwie eine Rolle spielt. Das wird am Armbrotstisch irgendwie tradiert. Ist ganz interessant. Mir hat jetzt vor ein paar Tagen jemand was zugeschickt. Und zwar eine interministerielle Note aus dem Jahr 1991 oder 92. Und da wird im Prinzip festgelegt, wie man über die 5 neuen Bundesländer zu reden hätte. Und da werden die verschiedenen Varianten diskutiert. Und Ostdeutschland wird dort rigoros abgelehnt als Begriff. Mhm. Der Ostbeauftragte heißt ja erst jetzt Ostbeauftragte. Vorher hat man das immer vermieden, weil man keine gemeinsame ostdeutsche Identität kreieren wollte. Ne? Mhm. Die Leute sollten zerfallen in diese regionalen Identitäten. Mhm. Aber das Interessante ist, das Hauptargument war, dass Ostdeutschland natürlich Gebiete jenseits von Oder und Neiße mit einbezieht.
So wie deine Verwandten.
Das wollte man damals vermeiden. Ne? Also worüber redet man eigentlich über Ostdeutschland? Ist das ja eigentlich Mitteldeutschland oder wie auch immer. Ne? Aber jetzt hat sich dieser Ostdeutschland-Begriff wahnsinnig durchgesetzt. Das ist selbst für mich verblüffend. Und natürlich die Identität, das ist ja so ein berühmter Spruch von Jens Reich, DDR-Bürger bin ich erst nach ihrem Untergang geworden. Ne?
Unser Herausgeber, Jens Reich, toller Mann.
Aber sag mal, hat das nicht auch damit zu tun, dass die Geschichte schlecht aufgearbeitet wurde? Dass da jetzt das Interesse auf einmal so groß ist, auch an diesen Seminaren oder an dieser Identität. Und wer bin ich eigentlich, was bedeutet das?
Ja, vielleicht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, Ostdeutschland ist auch anders, dann sagt sich, Ostdeutschland ist ein anderer Kultur-, Sozial- und Erfahrungsraum. Und dass Leute ihre Identität in Auseinandersetzung mit diesem anderen Kultur-, Sozial- und Erfahrungsraum ausprägen, ist ja erstmal nichts überraschend. Das machen Waliser auch oder Schotten auch. Oder Leute aus dem Mezzogiorno oder aus der Lombardei natürlich ganz genauso. Das trägt für alle. Und da würde ich sagen, da gibt es zwischen den 5 neuen Bundesländern und vielleicht Ost-Berlin-Teilen, gibt es ein übergreifendes Band von Gemeinsamkeiten, die vielleicht jetzt zwischen Thüringen und Hessen nicht existieren. Da existieren für andere Gemeinsamkeiten, aber die nicht. Und dafür aber zwischen Thüringen und Mecklenburg oder zwischen Thüringen und Brandenburg. Und das ist vielen Leuten sehr bewusst. Darüber gibt es auch einen Diskurs, ne? Der gehört natürlich zur Erzeugung immer mit dazu, dass man irgendwie einen Resonanzraum schaffen kann, dass die Begrifflichkeiten überhaupt vertraut sind, dass man sich mit anderen verständigen kann. Und ich kritisiere Oschmann ja viel, aber er hat eine interessante Beobachtung, weil immer gesagt wird, man kann gar nicht Ostdeutsche und Westdeutsche mehr unterscheiden. Und er sagt, die Unterscheidung ist doch, wenn über die Ostdeutschen in den Medien gesprochen wird, ob man sich angesprochen fühlt oder nicht. Oder wenn es einen Spiegeltitel gibt, der heißt, der ist er, der Ossi, dann fühlt sich natürlich nicht Günther Jauch, der in Potsdam wohnt, oder Dickmann oder wer auch immer, oder Friedrich Springer aus Potsdam angesprochen, obwohl die auch im Osten leben, sondern die wissen ganz genau, dass da über die anderen gesprochen wird. Und die anderen wissen auch, dass über sie gesprochen wird. Gibt natürlich ein paar Mischfälle und so weiter, aber für die allermeisten ist das doch irgendwie dann klar, wer gemeint ist und wer nicht gemeint ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Beobachtung.
Aber ich möchte noch mal nachhaken wegen der Geschichte. Denn Geschichte hat ja auch eine identitätsbildende Wirkung. Und wenn man 35 Jahre lang sich vielleicht nur oberflächlich damit befasst hat, dann ist doch jetzt auch Zeit, auch mal unbequeme Fragen zu stellen, die ja vielleicht in der Nachwendezeit nicht möglich waren.
Ja, das war ja auch ein extrem toxisches Feld. Ne? Wir hatten ja damals die ganzen Diskussionen zu irgendwie Seilschaften und Stasi-Verstrickung dann gab es so rote Sockenkampagnen und so. Also es war auch ganz schwer, sich irgendwie zur Vergangenheit zu verhalten, ohne gleich zwischen die Räder zu kommen oder unter die Räder zu kommen. Ne? Also man musste entweder eine Seite oder die andere Seite. Und dann gab es natürlich diesen ganzen Ostdiskurs, der eigentlich nur als Ostalgie disqualifiziert wurde. Ja, und der dann von der PDS und später dann ein bisschen von den Linken gepflegt worden ist oder von anderen, ja, so klassischen Ostvereinen. Das gab es dann vielleicht nochmal irgendwie in der Kleingartenanlage oder bei der Volkssolidarität. Aber das war es dann schon. Ne? Also es gab eigentlich keinen aufgeklärten Diskurs darüber. Und mit dem zeitlichen Abstand hat sich das von der DDR eigentlich relativ abgelöst. Das gibt es auch noch, dass die Stubenältesten der DDR irgendwie sich ein Stück weit irgendwie zur DDR anders verhalten als Westdeutsche. Aber eigentlich ist das jetzt ein neuer Diskurs, der zum großen Teil auf diese Transformationsjahre und auf diese spezifische ostdeutsche, ja, politische oder kulturelle Sozialisation abhebt. Also dahin hat sich das bewegt und das finde ich erstmal interessant zu beobachten. Ne?
Das stimmt unbedingt, das würde ich auch sagen. Also wenn man so überlegt, du bist ja quasi vielleicht der Dritte in der Reihe mit Oschmann, Heuer, dir bist du der Soziologische, vielleicht auch in meinem Verständnis der Soziologischste unter all den dreien mit Sicherheit. Ich würde trotzdem sagen, auch als Wessi, und das Ironische ist, wenn man 35 Jahre jetzt mittlerweile schon in Berlin lebt, ich bin nämlich seit Oktober 89 quasi in Berlin, sehr bald dann auch in den Osten gezogen.
Genau wie ich.
Siehst du quasi von, ist großartig, du auch Oktober 89 gekommen oder was? Ja?
Aber die Wohnung hatte ich schon 88.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Siehst du, ich stand also am 9., wie du dann sicherlich auch, direkt auf der Mauer. Das heißt,
ich war ja Soldat. Ich war bei der Nationalen Volksarmee.
Wahnsinn, siehst du, guck, ich war das ein paar Jahre davor bei der Bundeswehr gewesen, also von daher sind die Parallelen noch spannender. Aber jetzt kommt doch der Punkt. Wenn du dran denkst, was wir für Debatten durchaus gehabt haben, Zonenkinder, Jana Hensel, neben also eine biografische Aufarbeitung, die aber interessanterweise, gebe ich dir vollkommen recht, wenn man es mal vergleicht, nie den Einschlag hat im Westen wie Generation Golf. Die Generation Golf würde man, also das Buch von Ilias, der würde man sagen, oh, das kennt jeder West, also jeder soziologisch oder irgendwie biografisch interessierte Westdeutsche dieser Jahrgänge 70er, 71er, kennt den Ilias, die Jana Hensel fast gleichen Alters kennt man wahrscheinlich in dieser Generation im Osten ein Stück weit. Aber dann gab es die anderen Debatten. Leander Hausmann, Sonnenallee, Brussig, Helden wie wir. Das heißt also, es gab schon eine literarische Bearbeitungssphäre. Dann natürlich diese irren Debatten über hier das schönste Gesicht des Sozialismus mit ihrem Blauhelm, kannst du dich erinnern? Kathi Witt, die dann, also ja, also das war dann tatsächlich die Ostalie-Welle, genau wie du sagst. Interessant ist gerade, wo du es jetzt ansprichst. Ich denke tatsächlich, dass jetzt vielleicht zum ersten Mal, das ist erstaunlich, vielleicht auch gerade fast mit dem Abstand einer Generation. Denn klassischerweise sind ja 30 Jahre, jetzt sagen wir 35 nach 9, so ein Generationszyklus. Bist du vielleicht fast der Erste, der sich, oder sind andere so, haben sich an, Engler, Wolfgang Engler, ja, hat natürlich immer die Arbeiterliche auch bei uns, aber das ist schon der Erste, du bist wahrscheinlich schon der Erste richtig mit einer soziologischen Betrachtung, oder? Kann man das so sagen?
Ich meine, das ist absolut verblüffend, wie wenig, also es gab ja in den 90er Jahren unglaublich viel Soziologie, ne? Da gab es riesige Forschungsprogramme, die hieß irgendwie KSBW, Kommission zur Erforschung des sozialen und politischen Wandels in Ostdeutschland, da wurden wahnsinnig viele Projekte, aber die hatten alle im Prinzip so einen modernisierungstheoretischen Bias, ne? Dass die gesagt haben, das ist eine Übergangsphase, das ist eine Transition und dann gibt es diese Verwestlichung oder die nachholende Modernisierung und dann ist das Ding erledigt.
Die Angleichung.
Ja, und das sollte im Prinzip so Ende der 90er Jahre, hat man gesagt, jetzt stabilisiert sich die Transformation, die großen Krisen sind überwunden, die Arbeitslosigkeit geht runter, es gibt auch viel Vereinheitlichung und jetzt bricht das nochmal so stark auf, ne? Und also im Prinzip neue Ost-West-Verwerfungen zum Teil, manchmal auch die ganze Parteienstruktur, die politische Kultur entwickelt sich in unsere und unterschiedliche Richtungen. Und das finde ich einfach jetzt schon spannend. Das war damals schon angelegt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl mit meinem Buch, ich sage ja gar nicht so viel Neues faktisch, aber das ist so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. Eigentlich hätten wir das alle wissen müssen, dass die Dinge jetzt nicht so ausmändeln und irgendwann ist das irgendwie eins, sondern dass es sehr starke, sozusagen auch träge Strukturen gibt, die sich verdauern, ne? Die im Prinzip so einen Persistenzcharakter bekommen und dass sich jetzt auch eigentlich in der Dynamik zwischen Ost und West gar nichts mehr bewegt. Man könnte im Politischen sogar sagen, es bewegt sich auseinander, ne? Also wir hatten in den 90er Jahren immer gesagt, ja, da gibt es jetzt irgendwie die PDS, das ist so ein ostdeutscher Sonderfall, da hat sich die Linke irgendwie gegründet in den 2000ern und dann sind die auch im Westen in die Landtage hineingekommen und hat man gedacht, okay, die Parteiensysteme sind sehr ähnlich, CDU und SPD haben auch große Erfolge gehabt im Osten in den 90er Jahren und jetzt sieht man, jetzt entstehen völlig unterschiedliche Parteiensysteme. Die Grünen und die FDP existieren fast gar nicht mehr im Osten. Die SPD ist in einigen ostdeutschen Bundesländern einstellig in den Umfragen. Die CDU ist die einzige gesamtdeutsche Partei, die gleich stark ist in Ost und West. AfD doppelt so groß im Westen, mehr als doppelt so groß als im Osten. Und Bündnis Sahra Wagenknecht schafft die 5%-Hürde in den meisten westdeutschen Landtagen nicht. Aber im Osten immer zweistellig. Ja. Und die Linken sind im Westen verschwunden und bleiben nur im Osten. Das heißt, wir haben eine völlige Auseinanderentwicklung der Parteiensysteme. Ist verblüffend. Ja. Und irgendwie auch erklärungsbedürftig.
Du bist ja, du gehst da ja auch sehr weit. Wir müssen gleich auch noch drüber reden. Wenn du sagst, und das finde ich auch richtig und nachvollziehbar, wie unterscheiden sich Ost und West in den, nennen wir es mit Grimm, Dieter Grimm gesprochen, Gelingensvoraussetzungen oder Gelingensmöglichkeiten der Demokratie. Du gehst ja so weit zu sagen, okay, das und das ist berechtigt. Die Volksparteien der alten Art sind ja kaum angekommen im Osten. Wir müssen also überlegen, ob wir vielleicht andere Modalitäten einführen. Ich will aber noch einen Schritt, noch ein letztes Mal zurücktreten, weil ich finde es schon lustig, wenn du stellst ja so stark darauf ab, dass es diese Ostseite gibt. Man darf sich, wenn man mit so einem Begriff, denke ich, arbeitet, auch nicht der gewissen Verantwortung für die Perpetuierung von Identitäten entziehen. Also wir sagen gerade, ein großartiges Buch mit deinen beiden Kollegen geschrieben, Triggerpunkte, wenn ich das aufnehmen darf. Du triggerst natürlich mit dem Ost-Identitätsbegriff eine Dichotomie klassischer Art. Es gibt nichts Härteres und es triggert auch mich, sage ich ganz bewusst, wenn ständig zwischen Ost und West, weil wir alle, die Interesse an dieser Thematik haben, sind getriggert durch die Bipolarität zwischen Ost und West. Es ist eine gewisse Polarisierung, die man anführt, die letztlich auch perpetuiert wird. Denn ich sag's mal auch, weil du so schön sagst, der Osten ist anders. Da sage ich, die Eifel ist auch anders als der Westerwald. So, ja,
und die Eifel, aber die ist anders, anders.
Anders, anders, ja. Aber wir machen jetzt nicht ein Riesenthema daraus, dass in der Eifel vielleicht die Leute, wie wir früher mal gesagt hätten, hinterwäldlerisch sind. So, das heißt also, es gab immer natürlich so Dichotomien oder Unterschiede. So, in gewisser Weise triggert ihr eine, oder ja, die Unterscheidung Ost-West triggert natürlich eine gewisse Differenz, macht sie damit natürlich nicht kleiner. Sie hebt sie ein Stück weit mit heraus. Das wollte ich nur noch, oder?
Absolut, natürlich. Mhm. Wenn man ohne Kategorien arbeitet, dann kann man erstmal nichts erkennen. Mhm. Vielleicht mal ein Beispiel. In Frankreich hat man lange nicht so etwas erhoben wie Migrationshintergrund. Mhm. Wir haben gesagt, wir sind alle Teil einer Republik. Mhm. Ne, wir leben hier und uns kann nicht interessieren, ob jemand aus Nordafrika mal eingewandert ist oder nicht. Mhm. Das war ein großer Kampf auch der statistischen Behörden und der Sozialforschung, das überhaupt erheben zu dürfen. Und dann hat man das irgendwann. Und was macht man dann? Und dann sieht man plötzlich, dass es systematische Unterschiede gibt, dass es Formen von Diskriminierung gibt. Das kann man natürlich verunsichtbaren, indem man diese Kategorien nicht benutzt. Ich benutze das jetzt erstmal sozusagen als soziologische Brille, ohne zu sagen, Ostdeutschland ist jetzt homogen, da stimme ich dir zu, ist intern extrem heterogen. In vielerlei Hinsicht, oder der Westen ist jetzt irgendwie homogen. Das ist eine Sichtachse, die man auf Gesellschaft einführen kann. Und in den Triggerpunkten haben wir Ost-West gar nicht drin.
Das müssen wir nachholen jetzt.
Da haben wir alle möglichen anderen Achsen, die viel relevanter sind. Und ich sage auch, dieser Ost-West-Konflikt ist im Vergleich zu diesen anderen Konflikten um Klima, um Migration, um Ungleichheit, ein nachrangiger Konflikt. Wenn die Leute gefragt werden, ne, wie wichtig ist eigentlich dieser Konflikt, dann rangiert Ost-West an fünfter oder sechster Stelle. Also es ist kein gesellschaftlicher Zentralkonflikt, obwohl da jetzt ganz schön viel Dynamik drin ist. Ne?
Ja, und gerade durch die Politik, das will ich sagen, wir müssen ja alle aufpassen, dieses Bild, das so suggestiv ist, schwarzer Westen, blauer Osten, perpetuiert natürlich eine solche Dichotomie wieder sehr viel stärker und ist natürlich damit in gewisser Weise auch, indem so der Eindruck erweckt wird, die AfD ist der Osten oder der Osten ist die AfD, was immer auch unterschlägt, beispielsweise, dass die AfD massiv in die westlichen Hochburgen der SPD eingedrungen ist. Wir haben Gebiete in Gelsenkirchen beispielsweise, im meisten Teil Ruhrgebiet, wo die AfD auch über 20% kommt. Man muss also höllisch aufpassen, dass man den Eindruck nicht erweckt, aha, das ist ein Problem des Ostens. Das machst du natürlich auch in keinster Weise, aber dadurch wird natürlich in gewisser Weise, durch dieses Doppelbild, wird diese Dichotomie verstärkt. Und das spielt, würde ich, in gewisser Hinsicht auch denen in die Hände, die nicht nur es gut meinen mit der Betonung der
Ostsee. Man kommt aus der Falle nicht raus.
Genau. Ich jetzt nochmal meine, du hast ja gerade die Eifel erwähnt. Und ich finde, das ist schon nochmal ein grundlegender Unterschied. Das hast du ja jetzt noch nicht erwähnt oder einmal nur kurz am Rande. Es geht ja auch um Ungleichheit und Hierarchiegefälle. Und das ist ja auch was du auch schreibst, dass ja auch teilweise gefordert wird, dass die Wessis sozusagen eine Art Critical Wessiness an den Tag legen sollten. Dass die sozusagen aus der höheren Position kommen, sich auch damit auseinandersetzen. Also was das für die bedeutet, die weniger erben oder die auch weniger in Führungspositionen vertreten sind?
Es gibt auch immer diese Begriffe der westdeutschen Dominanzgesellschaft. Ne? Das ist auch Westdeutschland ist so heterogen. Ne? Es gibt Leute, die leben auch in sehr verarmten, prekarisierten Umständen. Die gehören nicht zur Diskurselite, die haben öffentlich auch keine Stimme und so. Das muss man immer sozusagen vor der Klammer ein Stück weit mitdenken. Und was man, glaube ich, in so einem Verhältnis von zwei Teilgesellschaften schon von der dominanteren Seite verlangen kann, ist also nicht, dass jetzt alles gekauft wird, was die Ostdeutschen sagen. Darum kann es ja auch nicht gehen. Es gibt auch sozusagen keine epistemische Überlegenheit der Ostdeutschen, nur weil sie in dieser Situation sind. Aber es gibt im Prinzip die Erwartung, und das gilt für migrantische Gruppen ganz genau, die Erwartung sozusagen, den eigenen Horizont zu erweitern und sich auch für andere Argumente zu öffnen. Wie wir das jetzt auch sagen, wenn die Gesellschaft diverser wird, dann müssen auch andere Perspektiven eine Rolle spielen. Das ist eine Perspektive, die man da einbringen kann, die sich aber auch mit anderen verschränken muss. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Ostdeutschland selber ist nicht richtig diskursfähig. Also weder intern noch im Verhältnis zum Westen. Es gibt ja zum Beispiel keine eigenständige ostdeutsche Öffentlichkeit oder nur Teilöffentlichkeiten. Ne? Also diese ganzen auch fein ziselierten Diskurse, die man über Süddeutsche oder in der FAZ oder so, die erreichen den Osten ja nicht, ne? Weil die Medienerzeugnisse dort gar nicht konsumiert werden. Das heißt, das ist so fragmentiert und so zersplittert und das geht mir immer so, wenn ich in Ostdeutschland bin, dass ich merke, die Leute haben da gar kein Verhältnis dazu. Da fehlt auch häufig die Information dazu, ne? Weil die lesen eben nicht dieselben Arten von...
Die hast du aber im Westen auch nicht mehr.
Ja,
das ist die ganz große Suggestion. Wenn wir es mal abblenden, jetzt mal vom Osten weg auf den Westen blenden, wir suggerieren immer, als gäbe es im Kollektiv Singular Westen irgendetwas Einheitliches. Deswegen kam ich nur mit der Eifel. Ich könnte auch sagen, mal hart gesprochen, der Berliner, der sich hier in einer Blase der Blätterintellektualität, wenn man es mal so betonen wollte, bewegt, hat sehr wenig gemein mit der migrantischen Community im Ruhrgebiet und weiß peripher vielleicht, wie sich dort leben lässt. Ganz zu schweigen, ja, also wenn wir beide aufwachen plötzlich mit Demonstrationen in Hamburg, das Kalifat ist die Lösung. Sind wir beide auch sehr ausgeschlossen, würde ich behaupten. Wir beide, alle drei natürlich sogar, aber auch du, Steffen, wir werden alle drei, ob Ost oder West identitär oder beschrieben, sind wir ausgeschlossen von dieser Teilgesellschaft. Das heißt, ich warne eben deswegen davor, diese Kollektivsingulare zu stark zu machen. Im Westen sind sie auch so fundamental gebrochen, dass ich glaube, am Schluss ist die multiple Persönlichkeit. Das beschreibst du ja auch so schön. Du sagst ja, es ist eine schmale, wie hast du gesagt, eine dünne Identität. Ja. Genau, wir haben so viele Wenn, dann haben wir so viele andere noch, die vielleicht noch erheblich stärker sind, dass wir die nicht, dass wir Gefahr laufen, die eine zu stark zu machen und zu sehr herauszuheben.
Das sage ich ja auch. Ostdeutschland ist kein Katalonien 2.0.
Genau.
Oder gut, auch kein Schottland 2.0. Genau, ne? Das sind irgendwie so
zu
vereinheitlichten vereinheitlichten Identitäten und möglicherweise auch noch einer politischen Mobilisierung. Ich glaube, eine reine Ostpartei oder eine Ostpartei, die sich gegen den Westen stellt, im engeren Sinne, das würde nicht funktionieren. Und das ist anders in Katalonien oder in Schottland, wo man damit die Leute irgendwie vom Sofa herunterholen kann und die sich dann wahnsinnig erregen. Das ist in Ostdeutschland nicht so. Und es sind eben auch keine Abgrenzungsidentitäten, sondern es sind so Nested Identities. Ne? Also man ist eben Sachse, Ostdeutscher, Deutscher, vielleicht Europäer und so hoffentlich und vielleicht auch Weltbürger. Und die sind... sozusagen, die laufen nicht gegeneinander, sondern die sind ineinander eingebettet. Und da ist dieses Ostdeutsche eine Ebene, die eine Rolle spielt, währenddessen in Westdeutschland spielt das keine Rolle. Ne? Also Westdeutsche würden dann sagen, ja, ich bin jetzt Bremer oder ich bin Bayer, aber ich bin noch Westdeutscher. Aber in Ostdeutschland hat das eben wieder.
Wobei ich dir sagen muss, ob es immer alles so vereinbar ist, weil du sagst so schön, ob es nicht eben im Ostdeutschen, in der rein Ostdeutschen nicht ein gewisses, ich sag mal, nicht nur progressives, sondern tendenziell regressives Momentum drinsteckt, würdest du wahrscheinlich beipflichten, was mit Weltbürgerschaft nicht unbedingt immer vereinbar ist, ist die eine Seite, und ich gebe ein zweites zu bedenken. Ich glaube, wir, und da müssen wir auch höllisch aufpassen, über die Farbe Blau, die der Osten jetzt so in den Bildern sich zu eigen gemacht hat, beziehungsweise durch die AfD zugeschrieben hat, gibt es eine Weg-von-Ostdeutschland-Bewegung im Westen.
Total.
Das muss man tödlich aufpassen. Also wenn auch jetzt im Osten vielleicht begriffen wird, oh, wir wollen gar nicht unbedingt weg, beschreibst du ja auch. Also wir wollen eine eigene Identität, aber weg vom Westen überall, also von Deutschland vielleicht nicht. Es gibt eine Tendenz, heute Henrik M. Roder, ich habe es noch nicht gelesen, in der Welt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Es gibt also eine Gefahr.
Ich habe das jetzt in den sozialen Medien ganz häufig gelesen. Ne? Ja. Irgendwie, wir brauchen die nicht, die nerven nur die Ostler und so weiter.
Machen, und jetzt kommt der Punkt, sie gefährden unsere. Jetzt kommt ja wirklich auch politische, harte Punkt, den du ja auch aufmachst, die gefährden unsere Demokratie. Da hast du ja zwei Punkte, und da müssen wir doch vielleicht noch zum Schluss zu sprechen kommen. Du hast einen starken Begriff, dieser Ossifikation, das fand ich auch interessant. War das nicht ein medizinischer Begriff? Du hattest den, ne? Wie hast du gefunden? Der Verknöcherung, erklär dir nochmal. Den fand ich schon mal grandios.
Zufall, ne? Wahrscheinlich Radiologen kennen diesen Begriff oder Orthopäden.
Großartig.
Nach einem Knochenbruch, und ich habe ja auch früher, wenn man den Begriff der Fraktur benutzt, für Ostdeutschland, also Gesellschaft der Brüche, kommt jetzt die Ossifikation und das wollte ich erst als Buchtitel nehmen, aber der Verlag hat gesagt, das geht nicht. Sozusagen, das ist die Narben Narbengewebe, das sich dann nach einem Bruch bildet und oder auch ja, Verknöcherungsformen, das kann pathologisch sein, das ist im Prinzip dann auch Bewegungsfähigkeit einschränkt, aber das kann auch ein normaler Heilungsprozess sein. Es ist für mich ganz angenehm, dass das so ein bisschen deutungsoffen ist. Ne?
Aber es gibt einen zweiten Punkt, den finde ich jetzt richtig spannend und da kommst du ja auch zum Teil drauf zu sprechen. Übrigens haben es aber Engler und Jana Hensel, also Wolfgang Engler und Jana Hensel vor ein paar Jahren auch schon vorgedacht. Das ist die Avantgarde-Rolle des Ostens. Mhm. Und da wird es richtig spannend. Die Hensel und Engler haben das ja auch sehr provokativ aufgezogen. Nämlich mit dem Aufkommen der AfD, die die These gehabt, aha, jetzt sind wir das erste Mal so etwas wie eine Avantgarde, die auch darüber zur Kenntnis genommen wird. Die AfD als der Marker, der gewissermaßen den Osten wieder in den Diskurs bringt. Das war ja schon ziemlich provokativ, weil damit auch so etwas wie Selbstbewusstsein sich an dieser Partei auch ein Stück weit aufzog. So hatte man den Eindruck. Ja. Jetzt kommst du mit einer viel, viel, finde ich, fundamentaleren, aber richtigen, berechtigten Anfrage. Wenn es im Osten nicht gelingt und nie gelungen ist, bin ich ganz bei dir, dass die alten Volksparteien SPD, CDU, CSU angekommen sind, müssen wir nicht in anderen Demokratieformen denken? Das ist ja deine fundamentale Anfrage. Vielleicht kannst du das nochmal deutlich machen. Mit Bürgerräten operierst du und sagst, wir müssen, und das ist natürlich schon eine echte Attacke an unser Parteiensystem, wir müssen das ergänzen oder vielleicht sogar ersetzen.
Dass die Leute aus den Parteien jetzt nicht jubeln, das habe ich natürlich schon antizipiert und ist auch nicht erwartbar. Die Frage ist sozusagen, wenn die Parteien nicht eingewurzelt sind, wenn das eigentlich Bonsai-Organisationen sind, mitgliedermäßig, ne? Die haben zwar immer Wahlerfolge gehabt, aber eigentlich als Scheinriesen. Und diese Unterstruktur und auch die tragenden Milieus von Parteien gar nicht vorhanden sind. Und wir doch auch unglaublich viele Wechselwähler zwischen Parteien, die eigentlich nicht zusammengehören und auch nicht demselben ideologischen Lager irgendwie angehören, finden, da müssen wir uns schon fragen, ja, wie schafft man es eigentlich in Ostdeutschland demokratische Mitwirkung herzustellen? Nur 0,8 von 100 ostdeutschen Wahlberechtigten sind Mitglied einer Partei.
Weißt du, wie es im Westen eigentlich ist?
Da ist es doppelt so hoch, 1,6 im Durchschnitt, aber wir haben in Rheinland-Pfalz und in Saarland sind es dann über 3 auf 100. Ist immer noch wenig, aber die kommen eben von einem hohen Niveau und da gibt es auch sozusagen diesen langen Schatten der alten Volksparteien. Das war nämlich doppelt so hoch Anfang der 90er Jahre und davon zehren die im Prinzip. Aber das ist in Ostdeutschland nicht vorhanden. Das heißt, die Entwicklung, die da zu sehen ist, die ist im Westen auch denkbar in 15 oder 20 Jahren. Und da muss man schon sagen, ja, die Parteien sollen die zentralen Akteure der Transmission von gesellschaftlichen Interessen und der Willensbildung, der kollektiven Willensbildung sein. Wie können die diese Funktion eigentlich erfüllen, wenn diese Mitgliederstruktur immer schmaler wird? Wenn sie eigentlich in den lokalen politischen Kulturen vor Ort kaum noch Präsenz haben.
Hat man ja auch bei den Kommunalwahlen gesehen.
Ja, hat man bei den Kommunalwahlen fast alle Parteien in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ihre Listen auffüllen müssen mit Parteilosen. Wenn auf der kommunalen Ebene die Hälfte aller Bürgermeister in Brandenburg jetzt schon ohne Parteiticket und die werden nicht gewählt, obwohl sie kein Parteiticket haben, sondern weil sie kein Parteiticket haben. Wenn die in eine Partei gehen würden, würden sie nicht mehr wählen. Das heißt, auch für diese kommunale Ebene fehlen eigentlich die Verschaltungen nach oben. Das heißt, die sind eigentlich der Bürgermeister oder der Landrat, ist nur noch Verwaltungsleiter und muss Gesetze umsetzen, auf die er keinen Einfluss hat, weil er nicht Mitglied einer Partei ist. Es gibt viele auch politische Talente, hat mir neulich eine neue Bürgermeisterin aus Usedom hat mir das neulich erzählt, unglaublich erfolgreich gewählt, wiedergewählt. Die Leute sagen, geh doch in den Landtag. Sie sagt, ich kann nicht.
Ohne Partei.
Ich bin ja nicht in der Partei. Das heißt, wie kann das eigentlich funktionieren? Wir müssen ja irgendwie, und da geht es jetzt um die Parteiendemokratie und das parlamentarische System, ne? Also nicht um die Demokratie. Wie schaffen wir eigentlich in dieser Demokratie Mitwirkungsmöglichkeiten herzustellen, wenn die Parteien tendenziell schwächer werden? Weil ich glaube, es ist eine riesige Gefahr, dass die Absorptionsfähigkeit von Parteien für gesellschaftliche Konflikte und der Druck ist unglaublich groß geworden, dass das immer geringer wird und das bricht sich dann in Protesten und konventionellen politischer Partizipation und sonstigen irgendwie die Bahn, aber das kann nicht verarbeitet werden durch das politische System.
Aber was für Alternativen siehst du?
Ja, ein Vorschlag, den ich mache, sind Bürgerräte, das ist auch kein Allheilmittel und es wäre auch naiv zu sagen, wenn man das jetzt macht, dann ist alles repariert. Aber ich glaube, im Osten gibt es Gründe, sowas zumindest experimentell oder in Pilotprojekten intensiver zu betreiben. Also Gremien, wo Leute durch ein Losverfahren reingewählt werden, die sich zu bestimmten politischen Fragestellungen, Themen, Projekten austauschen, versuchen, gemeinsam Standpunkt zu erarbeiten. Und was man eben weiß aus diesen Bürgerräten, es gab ja schon weltweit relativ viele auch Dinge, die da gelaufen sind, dass doch extreme und extremistische Positionen in der Regel eingehegt werden und schwächer werden und diese stille Mitte, die in Ostdeutschland ja auch vorhanden ist, sich tendenziell besser durchsetzen könnte, dann sind diese Verfahren oder Bürgerräte immun gegen Vorwürfe, das ist jetzt eine Elite oder das ist irgendwie ein Kartell, Politikerkartell, dass sich da wechselseitig die Fründe zuschanzt, sondern es sind dann wirklich Dinge, die aus der Mitte der Gesellschaft sind und es sind natürlich Proberäume auch für Formen der Wechselseitigkeit, die sonst kaum noch erlebt werden können. Also Leute können auch politisch lernen von anderen. Ich habe das selber wissenschaftlich vor ein paar Jahren mal gemacht, wo wir ein paar dieser Bürgerräte gemacht haben zum Thema Sozialpolitik. Es war unglaublich interessant, jemanden zu finden, der dann irgendwie, Unternehmensberater ist, die FDP wählt und mal irgendwie 3-4 Stunden mit einer alleinerziehenden, chronisch kranken Frau im Hartz-IV-Bezug sich unterhält und dann nickt, aha, so habe ich das noch nie gesehen. Also solche Prozesse, das fände ich interessant und das kann man zu konkreten Themen machen, ob das jetzt Tesla-Ausbau ist oder andere Energieversorgungsfragen, ob man jetzt irgendwie eine kommunale Energieplanung gemeinsam mit so einem Bürgerrat macht und so weiter. Aber das ist ganz viel denkbar, weil ich glaube, diese Form von Wechselseitigkeit und auch sozusagen diskursive Prozesse der Willensbildung und nicht nur der Willensaggregation, wie das ja in Wahlen der Fall ist, die brauchen wir. Und eigentlich muss Politik wieder wegkommen von der Straße. Und in Ostdeutschland ist die Straße ein zentraler Platz der Politik, viel, viel stärker als in Westdeutschland.
Bin ich ganz bei dir. Ich bin ja auch der Meinung, dass man in vielen Sachfragen oder über Gruppenzellen. Es gab ja früher schon in der Soziologie die Idee von Zellen und ne, gab einen großen Bekannten, der immer ein bisschen abseitig war, Soziologen, der das immer schon propagierte, dass man da zu sehr sachgerechten Lösungen kommt. Vielleicht sachgerechter als im klassischen parteipolitischen Austrag und Austragung. Aber ich warne vor einer Sache und deswegen finde ich diese Frage der Avantgarde so spannend, die das ja ein Stück weit tatsächlich ist. Wobei ich immer sagen würde, es gibt die Entwicklung zu freier Wählerschaft, auch zur Parteienverachtung. Ja, dem Reüssieren von Listen, Bürgerlisten und die Tatsache, dass eben Leute nicht mehr unter dem Parteienlabel auftreten wollen oder sollen, das gibt es auch im Westen. Es greift durchaus mehr, als man denkt und ich warne davor, das ist so ein bisschen meine Sorge. Wenn wir vor einem Hintergrund einer Europawahl und einer Situation, wo heute Parteimitglieder kaum mehr auf die Straße gehen können, weil sie Angst haben müssen, beim Kleben von Parteien vertrimmt, also harmlos noch, zusammengeschlagen zu werden, davor warne ich dann die Tradition gewissermaßen oder die Stärke ja unserer demokratischen Kultur noch mehr zurückzunehmen, zu gefährden, wenn man quasi Parteien nicht dann doch wieder in Stellung bringt. Also mir würde nur sinnvollerweise, um es mal zuzuspitzen zu sagen, ein System vorschweben, wo auch so etwas wie Bürgerräte wieder Einstiegsmodus sein kann, um doch wieder zu Parteien zu kommen. Es ist also nicht alternierend oder alternativ zu denken, sondern wirklich in Ergänzung. Das fände ich sinnvoll.
Ja, ich sage auch nicht, kein Ersatz der Parteiendemokratie, um Gottes Willen. Und ich bin für alle Ideen dankbar, wenn man die Parteiendemokratie wieder stärker beleben könnte und für Leute auch zum zentralen Adressaten für ihre Anliegen machen könnte. Aber es ist eher so eine Veranda, ein Anbau. Ne? Und wenn über diese Veranda Leute dann auch ins Haupthaus gelangen, dann ist das ganz wunderbar. Denn ich glaube, auch wenn man in solchen Bürgerräten teilnimmt, kann das auch was Beglückendes geben. Ne? Also man entdeckt sich vielleicht auch selbst als politisches Subjekt, als jemand, der andere überzeugen kann, der irgendwie unterschiedliche Interessen zusammenbinden kann. Das kann auch sein, dass sich da politische Talente erstmal
Und die auch Spaß daran haben, die Spaß haben und dann ansprechbar sind für Parteien und sagen, jetzt mache ich das. Das finde ich auch sehr, sehr positiv und ich würde sogar noch weitergehen. Ich meine, so sehr wie jetzt kritisch, wird ja quasi im Vorfeld der Wahlen, man muss ja höllisch aufpassen, auch dafür nicht ich kritisiere, sondern andere, der Ostwahl, merkt man so lustigerweise, es wurde auch kritisiert, weiß nicht, ob du so gekriegt, aber es haben andere kritisiert, guckt, da hat einer den Ostbegriff so, der spricht jetzt nicht von Landtagswahlen, sondern es ist Ostwahlen, wo natürlich wirklich auch eine Identitätsballung quasi, ein Kollektivsingular auch erzeugt wird, aber wir haben nun mal die 3 Landtagswahlen im Osten vor uns und mit dem Blick darauf ist natürlich eines auch nicht nur negativ zu betrachten, so sehr wir große Fragezeichen haben, wie überhaupt Koalitionen zustande kommen. Man darf natürlich auch nicht unterschlagen, dass auch die Genese eines Bündnisses Sahra Wagenknecht, so sehr ich Probleme mit Frau Wagenknecht habe, also was ihre inhaltliche Ausübung gerade in der Außenpolitik anbelangt, Russland-Affinität und so weiter, aber es ist natürlich auch ein demokratischer Bildungsprozess. Also die Entstehung neuer Parteien ist per se natürlich auch Beteiligung, Partizipation am demokratischen System. Deswegen, auch wenn uns die AfD nicht gefällt, so sehr, sehr wenig sie uns gefällt, sie ist natürlich zunächst auch mal ein demokratischer Impetus.
Aber das ist natürlich eine neue, also Sahra Wagenknecht, ein neuer Typus von Partei.
Absolut.
Das ist eher eine Wahlkampfplattform.
So ist es.
Zentriert. Ja. Und das passt eigentlich nicht zu uns. Unsere Parteien sind ja immer sozusagen Mitgliederparteien, die von unten getragen werden. Die über Landesverbände und über Ortsvereine und so weiter, über Mitgliedschaftsstrukturen sich organisieren. Ja. Und das ist ein neuer Typus. Da muss man gucken, wie das funktionieren kann. Mhm. Und es verändert natürlich unser Parteiensystem ganz fundamental. Ne? Also das wird sich ja Nachahmer finden. Ja. Und du hast natürlich die enorm starke, wie hast du geschrieben, Frikarisierung.
Ja, genau.
Schöner Begriff. Ja. Und ich habe das jetzt gelesen im Stadtrat von Dresden. Mhm, 15 Parteien.
Ja.
Das heißt, wir müssen auch erstmal lernen,
wie
man unter diesen Bedingungen Regierungsfähigkeit herstellt. Ne? Also wir haben unglaublich viele bunteste Koalitionen, die dann denkbar sind. Mhm. Und die Frage ist wirklich, ob diese Klein- und Kleinstparteien mit sehr partikularen Interessen, ob die in der Lage sind, das zu leisten, was Volksparteien gemacht haben, nämlich die Transzendenz von Einzelinteressen, von sehr engen Interessen, die zu weiten. Darum geht es ja letztendlich in der Politik. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie ein Partikularinteresse eins zu eins durchsetzt, sondern dass man Kompromissformeln, Befriedungsformeln findet. Und das ist im Prinzip die konstitutive Schwäche dieser Kleinstparteien, dass sie häufig sich an wenigen, sehr spezifischen Themen aufhängen. Und wenn sie die dann aufgeben, im Prozess der Kompromissfindung mit anderen, sie letzten Endes auch ihre Identität aufgeben, wieder zurück. Absolut, ne? Und dann könnte es sein, dass sie sehr kompromisslos werden, wenn nicht sogar fundamentalistisch, sich an Einzelthemen, Einzelposten festklammern, die man dann immer bedienen muss. Ne?
Ich meine, wir wissen ja, dass die Zeit der großen Volksparteien vorüber ist. David Bickrich zum Beispiel vom Verein Miteinander in Magdeburg, der hat gesagt, in Ostdeutschland werden die Parteien nie den gleichen Stellenwert haben wie im Westen. Und dann könnten wir doch auch genauso sagen, der Osten ist dem Westen in diesem Fall voraus und experimentiert eben auch schon ein bisschen mehr.
Ja, vielleicht entwickelt sich da was, aber wie gesagt, es ist erstmal ein neues Element. Der Osten ist in dem Sinne für Überraschungen gut. Das kann ich auch noch nicht alles abschließend beurteilen. Das eine ist sozusagen die strukturelle Frage, das andere sind die politischen Inhalte. Da kann man, glaube ich, auch sehr kritisch sein. Aber es ist erstmal ein Wandel und ich bin eigentlich immer begeistert gewesen von Mitgliederparteien, wo wirklich von unten nach oben bestimmte Interessen kanalisiert werden und nicht, wo sich eine Parteiführung durchsetzt. Wir haben ja solche Bewegungsparteien auch weltweit immer gehabt, ne? Die über starke Führungspersönlichkeiten mit hoher medialer Präsenz, mit auch großen Einzelspendern, die das Ganze dann finanzieren, die sich da durchsetzen. Es ist eben was anderes. Und die Frage ist, sind diese Arten von Organisationen wirklich in der Lage, mehr zu machen als jetzt sozusagen die Mobilisierung von Ressentiment? Ja. Sind sie in der Lage, mehr zu machen als sozusagen über einen begrenzten Zeitpunkt hinaus Mobilisierung stattfinden zu lassen, die dann nachher wieder erschlafft, sodass dann in der Summe und langfristig möglicherweise die Frustration politischen Deprivation oder des Nichtbeteiligtseins sich möglicherweise nicht noch steigert. Aber natürlich, Sahra Wagenknecht hat ganz genau geguckt, was in der AfD passiert ist. Dass sie im Prinzip pro Jahr einen Vorsitz verschlissen haben, mit Lucke und Petri und wie die alle dann hießen, weil eben von unten die Mitglieder selber die Dinge dann in die Hand genommen haben. Hier ist es jetzt von oben kontrolliert, ein Wahlverein um eine prominente Persönlichkeit und offensichtlich die da an der Spitze sind, haben hohe Loyalitäten gegenüber dieser Person und das kann über eine Zeit lang erfolgreich sein. Ob das unsere Probleme struktureller Art löst, steht nochmal auf anderem Blatt.
Und es ist noch eines dabei so spannend. Zum einen muss sie die Partei ja dann doch eines Tages weiter öffnen. Das wird die zweite Frage sein. Wie kann sie eben, wenn sie nicht mehr so die Hand drauf hat, gewährleisten, dass nicht die Sektierer etc., die sie jetzt noch alle verhindern will, dann doch eindringen? Und das Zweite, was ich so vielleicht noch an dich als Letzte, von meiner Warte, letzte Frage. Es wird ja hochspannend sein, dieses Projekt auch auf die Frage hin zu betrachten, setzt es sich vielleicht doch auch gesamtdeutsch durch. Christina Morina hat ja die steile und spannende These aufgestellt, deine Kollegin, dass letztlich auch im Osten ein anderes Demokratiemodell greift, das eben vielleicht nicht das rechtsstaatlich, primär rechtsstaatlich orientierte, gewaltenteilig orientierte des Westens sein muss, sondern dass in einer alten Tradition, die eigentlich weiter zurückgeht als DDR, fast schon ein volksgemeinschaftliches DDR-Demokratie-Modell der Volksdemokratie sich durchsetzt, was eben vielleicht auch die Möglichkeit bietet, das wäre jetzt meine Interpretation, in der Fokussierung auf eine starke Figur, populistischer Art, Wagenknecht als Verkörperung des Volkswillens, vielleicht sich auch durchsetzt. Vielleicht ist das auch eine Erklärung, weiß nicht, ob deine Befunde das hergeben, einer Stärke von Wagenknecht im Osten, die im Westen vielleicht nicht diese Dimension
hat. Ja, also ich würde mal sagen, in der Politikwissenschaft gibt es ja diesen Unterschied zwischen Input- und Output-Legitimation. Da würde ich sagen, der Westen ist stärker prozedural. Also es kommt eine Entscheidung zustande und wenn alle Leute sich an die Regeln gehalten haben, dann muss das nicht das von mir präferierte Entscheidungsergebnis sein, aber ich akzeptiere das, weil sozusagen Legitimation durch Verfahren stattgefunden hat. Genau. Im Osten hat man eine stärkere Output-Orientierung. Auch auf der kommunalen Ebene kann man das deutlich sehen, wenn die Leute was leisten, wenn das vernünftige Leute sind an der Spitze, dann, dann unterstützt man die. Wie die Entscheidung zustande kommen, ist, ist so ein bisschen sekundärer. Ob das jetzt volksgemeinschaftlich ist, weiß ich nicht, aber es gibt so eine Art von Gemeinschaftsdemokratie und auch das Gefühl, und das finde ich aber wiederum gefährlich, das Gefühl, dass man sagen muss, es gibt so etwas wie so einen genuinen ursprünglichen Volkswillen, der sich im politischen, spiegeln muss. Und das führt dann eben dazu, dass man jetzt sagt, wir haben eine Bundesregierung, wir haben die Ampeln, da gibt es sozusagen Mandate im Bundestag, die haben die, die Regierung gewählt und sozusagen aus so einer volksdemokratischen Perspektive sagt man, ja, die machen ja gar nicht das, was wir wollen, deswegen sind die auch illegitim, deswegen müssen die jetzt weg. Und das führt natürlich zu einer enormen auch Stimmungsdemokratie, wenn man diese Regelhaftigkeit der Organisation des Politischen eigentlich so weit nach hinten stellt. Aber das ist in Ostdeutschland häufig so, dass die Leute sagen, ja, die machen jetzt nicht das, was wir wollen, deswegen sind die eigentlich illegitim.
Wenn man wie Wagenknecht auf der Klaviatur so wunderbar spielen zu spielen weiß mit dem Intonation, das ist die dümmste Regierung, die wir hier hatten, ist das genau Ausdruck dieses meiner Meinung nach Volkswillens, der sich dann vielleicht demokratischer meint, als diejenigen, die da zusammengewirkt sind letztlich.
Von mir aus nur die allerletzte Frage. Wir haben ja das Gespräch angefangen mit dem Transparenzhinweis. Meinst du, dass wir in 30 Jahren auch noch darüber sprechen werden, ob wir aus dem Osten oder zum Westen sind?
Ich glaube nicht mehr im Sinne von personaler Zugehörigkeit oder eindeutiger Identifizierbarkeit. 20% der Leute, die im Osten leben, sind irgendwie aus dem Westen gekommen. Und umgedreht sind das 8% von Leuten, die im Westen leben, sind aus dem Osten gekommen. Wir haben immer mehr sozusagen Mischtypen und es wird komplizierter über die Zeit. Das kann man nicht mehr so ohne weiteres sagen. Ist letztendlich wie bei migrantischen Gruppen auch. Ne? Da gibt es einige, die noch starke ethnische Communities haben, auch fast in Enklaven leben, aber andere sind integriert und da spielt das keine so große Rolle mehr. Da kann man das vielleicht nach 3 Generationen am Namen noch ablesen, aber sonst überhaupt nicht.
Vielen Dank, lieber Steffen, war toll.
Sehr gerne.
Und wir hoffen auf deinen nächsten Artikel in den Blättern. Den, den du jetzt hast, ist jedenfalls toll. Wir freuen uns.
Danke. Okay, herzlichen Dank, Steffen Mau, Makrosoziologe von der Humboldt-Universität, Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Jurist.
Und Karin Gothe, unser wunderbarer Host, wie wir zu sagen pflegen.
Danke fürs Zuhören. Das war der Sonderpodcast zum Juliheft.